Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Klagelieder von Samuel Koch.
Klagelied 1. Ach, wie einsam und verlassen liegt Jerusalem da, die Stadt, in der sich einst die Menschen drängten. Sie war berühmt bei allen Völkern. Jetzt gleicht sie einer Witwe ohne Schutz. Sie, die über andere Länder herrschte, wird nun zum Sklavendienst gezwungen. Jerusalem, wie man auch sagt, die Stadt Gottes. Und ich dachte hier, also entweder ist die Stadt Gottes bedeutungslos, weil der Machthabende gerne seine Macht demonstriert, oder sie ist von großer Bedeutung, auch weil der Gestrafte dem Strafenden etwas bedeutet. Jemand, der bestraft wird, der ist dem Strafenden wichtig, oder? Schauen wir mal weiter. Sie weint und weint die ganze Nacht. Die Tränen laufen ihr übers Gesicht. Unter all ihren Liebhabern ist niemand, der sie in ihrem Schmerz tröstet. Alle Freunde haben sie betrogen und sind zu ihren Feinden geworden. Hier habe ich gedacht, wenn man davon ausgeht, dass Jerusalem die Stadt Gottes ist, also Gott die Stadt Jerusalem gehört und in dem Vers 2 hier die Rede davon ist, sie weint und weint die ganze Nacht, ob vielleicht auch Gott damit gemeint sein könnte, der weint und weint die ganze Nacht, oder aber Jerusalem und die Menschen darin sind gemeint, die weinen. Warum wird geweint? Weil, wie wir in dem Vers lesen, niemand da ist, der sie in ihrem Schmerz tröstet. Ich habe mich gefragt, was ist Schmerz eigentlich? Bei Duden habe ich gefunden, durch Krankheit, Verletzung oder ähnlich ausgelöste, sehr unangenehme körperliche Empfindung. Oder auch eine tiefe seelische Bedrückung, Kummer, Leid. Nach der Begriffserklärung der Weltschmerzorganisation IASP, International Association for the Study of Pain, ist Schmerz ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder drohenden Schädigung verknüpft ist. Fand ich interessant, dass es nicht nur tatsächlich, sondern auch eine drohende Schädigung sein kann. Schmerz ist also im Grunde etwas Gutes. Klingt nach einer steilen These, aber Schmerz ist natürlich ein Indikator, dass man davon die Hände lassen soll, wie im Beispiel der klassischen Herdplatte. Es tut weh, also ziehe ich die Hand weg und verbrenne mich hoffentlich nicht. Hätte ich den Schmerz nicht, würde meine Hand verbrennen. Also, danke Schmerz. Kleiner Fun-Fact. Ich persönlich spüre auf den meisten Flächen meines Körpers keinen Schmerz. Deshalb habe ich hier auf meinem Knie beziehungsweise Oberschenkel eine fette, lustige Salami, wie wir sie gerne nennen, weil ich mich dort nämlich mal verbrannt habe bis auf den Knochen. Weitergedacht, schade, dass ich in dem Fall keine Schmerzen hatte. Das lasse ich mal so stehen. Weiter im Text. Juda musste viel Elend und Zwangsarbeit erdulden, bis sie gefangen fortgeschleppt wurde. Jetzt wohnt sie unter fremden Völkern und findet auch dort keine Ruhe. Ihre Verfolger haben sie überfallen, als sie sich nicht wehren konnte. Die Wege, die nach Zion führen, sind verödet, weil niemand mehr zu den Festen hinaufzieht. Alle Tore Jerusalems sind menschenleer. Die Priester hört man nur noch seufzen, die jungen Mädchen weinen und trauern. Die ganze Stadt leidet bitteren Schmerz. Den aufmerksamen Zuhörenden wird jetzt vielleicht aufgefallen sein, dass plötzlich nicht mehr von Jerusalem, sondern von Juda die Rede ist, einem der 12 Stämme Israels. Juda hatte auch zeitweise Jerusalem als seine Hauptstadt. Warum allerdings der Autor nicht nur von der Stadt, sondern auch von dem Stamm spricht, könnte sich zum einen durch eine künstlerische Notwendigkeit begründen lassen, weil ja in den Klageliedern jeder Vers mit dem fortlaufenden Anfangsbuchstaben des hebräischen Alphabets beginnt, oder aber es gibt vielleicht gar keine tiefergehende Bedeutung, die irgendwas mit unserem Alltag zu tun haben könnte. Meine Recherchen jedenfalls haben bislang nichts ergeben. Und wer dazu mehr weiß, bitte schreibt es irgendwo in die Kommentare oder per Mail oder sowas. Was mir natürlich aufgefallen ist und was ich erschreckend fand, ist, dass in Bezug auf unsere jüngere deutsche Geschichte, in der wir das ausgeführt im größtmöglichen Stil praktiziert haben, was wir hier lesen können, und auch seit dem 7. Oktober 2023, finde ich, was wir hier lesen, ganz schön erschreckend. Vor allem, wenn wir den hier gewählten Begriff des Stamms Juda durch den später abgeleiteten Begriff Jude ersetzen, dann würde es hier heißen, statt Juda, Juden mussten viel Elend und Zwangsarbeit erdulden, bis sie gefangen fortgeschleppt wurden. Ihre Verfolger haben sie überfallen, als sie sich nicht wehren konnten. Und das schon vor knapp 2500 Jahren. Die sie hassen, haben die Macht über sie. Ihre Feinde können sich in Sicherheit wiegen. Der Herr hat Leid über Jerusalem gebracht, um sie für ihre vielen Sünden zu strafen. Die Feinde nahmen ihre Kinder gefangen und trieben sie vor sich her aus dem Land. Hier wird also von leidvollen Erfahrungen berichtet und auch das Wort Leid zum ersten Mal etabliert. Für mich klingt es im ersten Moment etwas verstörend, beziehungsweise in dem Zusammenhang, wenn es hier heißt, der Herr hat Leid über Jerusalem gebracht. Warum sollte er das tun, wenn es doch seine Stadt ist, die er liebt und vielleicht sogar, wie schon vermutet, als Metapher für ihn selbst verstanden werden kann? Warum sollte er also Leid über sich selbst bringen? Im Nebensatz steht weiter, um sie für ihre vielen Sünden zu strafen. Der Herr hat also Leid über Jerusalem gebracht, um die Stadt für ihre Sünden zu bestrafen. Du meine Güte, auch das noch. Über Strafe je nach Form von notwendiger Anwendung, weil sie von größerer Not abwendet, werden wir noch sprechen und haben ja schon kurz angedeutet, dass wohl der Gestrafte eine Bedeutung für den Strafenden hat. Aber warum denn dann zusätzlich zum Schmerz, über den wir gesprochen haben, immer fortwährende Schmerzen in Form von Leid? Wozu führt Leid? Ich gebe zu, wir haben wahrscheinlich ein recht fragwürdiges Strafsystem auch in unserem Land. Ein System, in dem Menschen, die auf irgendeine Art und Weise das Ziel verfehlt haben, also einen Fehler begangen haben, bestraft werden, indem sie weggesperrt werden. Ihnen also eins der vermeintlich wichtigsten Güter entzogen wird, nämlich Freiheit. Eine brutale Strafe, wie ich finde. Und ich weiß durch eine meiner verschiedenen Gefängnisbesuche, dass die allermeisten, vor allem Jugendliche, auch nach ihrer Strafe rückfällig werden. Gefängnisseelsorger leisten dabei eine sehr geduldige, ausdauernde, harte Arbeit, wie ich finde. Und das wiederum führt auf der anderen Seite auch zu etlichen Fällen von Menschen, die im Gefängnis und oft auch durch ihre Strafe rehabilitiert den Knast verlassen. Sie erleben in der Zeit der Strafe eine Art Umkehr, Metanoia könnte man sagen, was laut Duden bedeutet, innere Umkehr, Buße, Änderung der eigenen Lebensauffassung, Gewinnung einer neuen Weltsicht. Ich habe mit einem Strafgefangenen im Gefängnis zusammengesessen und viel gesprochen, der, obwohl seine Möglichkeiten extrem eingeschränkt sind, doch irgendwie was Gutes zurückgeben wollte oder was Gutes für die Welt tun wollte. Und so hat er im Knast Plastikflaschendeckel gesammelt, mit dem man eine Polioimpfung für ein Kind in einem Entwicklungsland finanzieren kann. Ich stelle also mal die These in den Raum und wie immer hier bei meinem Beitrag, prüft alles und behaltet das Gute. Leid kann zur Umkehr führen. Dazu fällt mir noch ein Bibeltext ein, zu dem ich leider noch nie eine Predigt gehört habe, aus Johannes 6, Vers 54. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Okay, was hat das mit unserem Text zu tun? Ich nehme das mal auseinander. Nur wer mein Leib isst oder wer mein Brot isst, kann man hier auch übersetzen. Was ist mit Brot gemeint? Wenn man die Bibel durchforstet, ich nehme das mal vorweg, kann man davon ausgehen, mit Brot ist Gottes Wort, also die Bibel als solches gemeint. Und wer mein Blut trinkt, was ist damit gemeint? Das nimmt natürlich Bezug auf Jesu Blut, das er vergossen hat am Kreuz, also die Vergebung, die er auf sich genommen hat, statt dass sie bei uns kleben bleibt, wenn wir sie denn in Anspruch nehmen wollen. Und nur wer das beides konsumiert, dieses Brot, Wort Gottes und Blut Jesu, seine Vergebung, also Buße zu tun, der hat das ewige Leben. Wenn also, was ich vorher versucht habe anzuführen, Leid zur Umkehr führen kann und Umkehr wiederum eins von zwei notwendigen Kriterien ist, um das ewige Leben zu haben, dann kann Leid, ja, es klingt überspitzt, ein krass notwendiges Geschenk sein, weil Leid kann der Auslöser für Umkehr sein und das wiederum ewiges Leben ermöglichen. Klingt vielleicht komplex, damit könnte ich vielleicht auch aufhören, mit diesem Perspektivwechsel auf Schmerz und Leid, den es auch in den weiteren Klageliedern immer wieder zu beachten gilt, aber ich gehe mal weiter im Text. Zion hat all ihre Pracht verloren. Ihre Führer sind wie Hirsche, die keine Weide mehr finden. Ausgehungert, wie sie sind, fehlt ihnen nun die Kraft, den Jägern zu entfliehen. Perfekt. Weil Gottes Kraft ist ja in den Schwachen mächtig, wie wir wissen aus 2. Korinther 12, Vers 9. Mitten im Elend, weit weg von der Heimat, erinnert sich Jerusalem an ihren alten Glanz. Sehnsüchtig denkt sie zurück an die Schätze, die sie seit grauer Vorzeit besaß. Als sie dem Feind in die Hände fiel, war weit und breit niemand da, der ihr half. Stattdessen sahen ihre Gegner schadenfroh zu und weideten sich an ihrem Unglück. Erinnert mich an Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Man könnte auch denken, dass der Autor, der hier schreibt, an diesem Punkt ist, in dem er noch mit dem Weinstock verbunden war, beziehungsweise sich daran erinnert, wie er viel Frucht gebracht hat, aber jetzt scheint er nicht mehr mit dem Weinstock verbunden und schreibt, wahrscheinlich zu Recht, weit und breit, niemand da, der mir hilft.